Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Herren, liebe Sachverständige, herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Sie müssten da noch den Ton ausmachen, dann kriegt man sonst eine Rückkopplung. Dass Sie heute die Zeit genommen haben, zu unserer Anhörung zu kommen. Sie wissen ja, der Anhörung Gegenstand ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung, nämlich der Entwurf eines Gesetzes zu der Modernisierung der nationalen Umsetzung von europäischen Regelungen zum Ökodesign, zur Energieverbrauchskennzeichnung und zu weiteren Regelungen. Dies haben wir die Bundestagsdrucksache 21/5141 auch ausgeteilt. Zu dem Gesetzentwurf wurde eine Formulierungshilfe für den Änderungsantrag der Fraktionen von CDU, CSU und SPD auf der Ausschussdrucksache 21/9239 verteilt, die auch hier heute thematisiert werden soll. Ich begrüße natürlich ganz besonders unsere Sachverständigen und danke Ihnen jetzt schon, dass Sie Ihren Sachverständigenrat uns sozusagen angeben heute in der Anhörung. Ich freue mich, dass die Kolleginnen und Kollegen heute entweder hier sind oder eben im Video zugeschaltet sind. Und für die Bundesregierung sind auch schon zwei Mitarbeiter da und die Parlamentarische Staatssekretärin Gitta Connemann wird auch gleich noch kommen. Die Vertreter der Bundesländer sind uns online zugeschaltet und auch die Medienvertreter. Und nicht zuletzt die Gäste, die hier im Saal sind, herzlich willkommen heute Nachmittag. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich darf Sie, liebe Sachverständige, kurz darüber informieren bzw. Sie noch mal daran erinnern, dass Sie im Vorfeld gebeten worden sind, wenn irgendwelche finanziellen Verpflichtungen oder Verwicklungen sozusagen bei Ihnen besteht, dass Sie uns das einfach anzeigen. Sollte im Laufe der Sitzung das noch auffallen, dass vielleicht der eine oder andere Themenpunkt, der angesprochen wird, bei Ihnen dazu führen könnte, dass Sie es offenlegen müssen, dann dürfen Sie das gerne heute noch während der Sitzung machen. Wir haben uns darauf verständigt und ich gehe davon aus, Sie sind auch darauf vorbereitet, dass Sie zunächst 3 Minuten uns eine Stellungnahme geben und dann haben wir insgesamt 1,5 Stunden Zeit, inklusive der Einführung von Ihnen, dieses Thema zu diskutieren. Wir haben mit den Fraktionen vereinbart, dass wir pro Wortmeldung 3 Minuten haben, das heißt inklusive Frage und Antwort. Und die Kolleginnen und Kollegen bitte ich, je kürzer die Frage ist, umso länger kann dann auch die Antwort sein. Die verbleibende Redezeit wird Ihnen dann am Bildschirm auch angezeigt. Die schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen sind verteilt worden und stehen allen Interessierten online auch zur Verfügung. Ich möchte Sie noch informieren, dass wir ein Wortprotokoll heute erstellen, dass das dem Protokollanten dann später auch einfacher ist, das dann umzusetzen und nachzuvollziehen, was für Punkte besprochen worden sind. Und wenn keine weiteren Fragen sind, würde ich sagen, wir fangen an mit den Sachverständigen, mit der kurzen Einführung. Ich darf die Sachverständigen noch kurz bitten, dass Sie am Anfang bei der ersten Wortmeldung kurz sagen, für welche Organisation oder für welche Anwaltskanzlei Sie hier sind. Und ich würde vorschlagen, wir fangen mit Frau Griefahn an. Ich darf Sie bitten, die ersten 3 Minuten gehören Ihnen.
Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Nora Sophie Griefahn, geschäftsführende Vorständin von Cradle to Cradle NGO und Mitgründerin auch einer gemeinnützigen Organisation, die sich dafür einbringt, das Thema Cradle to Cradle in der Gesellschaft stärker zu verankern und Bildungsarbeit, Vernetzungsarbeit dazu macht. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung. Der vorliegende Gesetzentwurf ist ein wichtiger Schritt. Er schafft den nationalen Vollzugsrahmen für die europäische Ökodesignverordnung. Marktüberwachung, Bußgelder, Vergabeausschuss und Reparaturrechte werden deutlich gestärkt. Was der Entwurf bewusst nicht tut, ist, materielle Anforderungen an die Kreislauffähigkeit von Produkten selbst zu definieren. Das ist Sache der delegierten Rechtsakte, die in die Europäische Kommission unter der ESPR entlässt. Genau hier liegt aus unserer Sicht die zentrale Stellschraube für Artikel 3, regelt, was nationale Rechtsverordnungen unter der ESPR künftig regeln können. Und 4 macht die Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung zum deutschen Sprachrohr in den europäischen Rechtsakten. Beides zusammen entscheidet, ob deutsches Ökodesignrecht in den kommenden Jahren die nächsten wichtigen Fragen adressieren kann, welche Materialien zirkulieren, wie und in welchen Kreisläufen, also biologisch und oder technisch und in welcher Qualität. Und auch hier zu betonen, zu sagen, dass wir uns natürlich angucken müssen, über welche Qualitäten und nicht nur über welche Quantitäten wir sprechen. Das heißt, reparieren und recyceln alleine reicht nicht aus. Ein reparierbares Produkt aus problematischen Materialien bleibt problematisch, auch nach mehreren Lebenszyklen. Das heißt, Cradle to Cradle setzt genau deshalb an der Stelle an, Materialebenen sich anzugucken und positiv zu definieren, was Materialien können sollen, statt Negativlisten dessen, was sie nicht enthalten dürfen. Und auch in dieser Logik macht es den Unterschied zwischen einer recyclingorientierten Kreislaufwirtschaft und einem zirkulären Wertschöpfungsmodell. Und auch da sollte aus unserer Perspektive die Bundesregierung besonders darauf achten, dass wir sozusagen nicht am Ende ansetzen, sondern am Anfang. Das heißt, in den von der ESPR priorisierten Branchen Stahl- und Aluminiummöbel, Textilien, Konsumelektronics und energieverbrauchsrelevante Produkte, Bauprodukte wird das bereits unternehmerisch umgesetzt. Wir haben dazu ja auch eine schriftliche Stellungnahme eingereicht, in der wir sehr viele Beispiele zeigen von Akteuren, die das bereits umsetzen und zeigen. Und aus dieser Perspektive ist uns wichtig, darauf zu achten, dass wir Materialgesundheit und die Kreislaufführung stark mit berücksichtigen. Vielleicht nur, um eins sozusagen zum Ende zu kommen. Wir müssen überlegen, wie wir es schaffen, dass wir kreislauffähiges Design als eine Frage der wirtschaftlichen Resilienz uns auch betrachten und gerade nicht aus der Perspektive heraus, das nur als ökologische Perspektive zu begreifen. Dankeschön.
Ja, vielen herzlichen Dank. Und bevor wir weitermachen, darf ich die parlamentarische Staatssekretärin Gitta Kottemann herzlich begrüßen. Vielen Dank. Wir wissen es gerade, viel Stau. Einige Kollegen haben auch gemeldet, dass sie etwas später kommen. Von daher vielen Dank, dass Sie rechtzeitig da sind. Dann würden wir jetzt zu Herrn Hansink kommen. Und Sie haben auch 3 Minuten. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Tom Hansink. Ich bin Mitvorstand des Runden Tisch Reparatur e.V. Das ist sozusagen ein Zusammenschluss verschiedenster Akteure aus Wissenschaft und Forschung, organisiertem Handwerk, am Anfang war auch Industrie dabei, Verbraucherschutz und andere mehr, die sich dem Metathema Reparieren widmen. Wir freuen uns sehr, hier auch eine schriftliche Stellungnahme abgeben zu können, was wir im Vorfeld getan haben. Und begrüßen sehr, dass dieser Gesetzesvorschlag insbesondere die niederschwellige Nachweismöglichkeit auch für die nicht gewerblich Reparierenden vorsieht. Denn ohne diese Reparaturinitiativen, die Reparierenden, die ehrenamtlich organisiert tagtäglich Hunderte, Tausende von Gerätschaften vor dem sicheren Tod bewahren, gäbe es womöglich weniger Schub hinter dieser Reparierendebatte. Also dieser zivilgesellschaftlich organisierte Reparatursektor wird bedacht. Gleichwohl weist der Gesetzesvorschlag eine Regulierungslücke auf bei den nicht handwerklich ausgerichteten Akteuren, was unnötig und vielleicht nicht hilfreich ist. Denn wenn wir, wie es auch anzunehmen ist, dass die gesetzgeberischen Instrumentarien Wirkung entfalten sollen, dann wäre es wichtig, für alle Marktteilnehmenden eine Regulierung zu schaffen und den Zugang zu Ersatzteilen und reparaturrelevanten Informationen zu ermöglichen. Dafür haben wir einen ergänzenden Formulierungsvorschlag unterbreitet, der diese Schaffung eines alternativen oder zusätzlichen Registrierungssystems ermöglichen würde. Darauf können wir später noch mal ein bisschen eingehen. Und zum anderen sind wir der Meinung, dass wir quasi am Anfang einer sich weiter ausbreitenden Reparaturkultur uns befinden und ausgehend davon, dass wir horizontale Kriterien für die Reparierbarkeit in Zukunft haben werden, ist es notwendig, diesen diskriminierungsfreien Zugang auf dem gesamten Markt zu etablieren. Vielen Dank erstmal.
Vielen Dank. Dann kommen wir eins weiter und ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Frau Carolina Kumaran-Singham und Sie haben auch die 3 Minuten.
Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Ausschussmitglieder, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, als Vertreterin des Wirtschaftsverbandes Fuels und Energie zu den geplanten Änderungen des Mineraldatengesetzes Stellung nehmen zu dürfen. Unsere Branche unterstützt ausdrücklich das im Gesetz verankerte Ziel einer robusten Krisenvorsorge. Doch dabei aus meiner Sicht als Bereichsleiterin Recht bei Wirtschaftsverband dürfen dabei die Geschäftsgeheimnisse der betroffenen Unternehmen nicht unter die Räder kommen. Bereits heute melden die Unternehmen der Kraftstoffindustrie, der Kraftstoffbranche ihre Daten zu Geschäftsbeziehungen, auch zu ihren Kunden, für den Zweck der Krisenvorsorge an das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Verwendung dieser Daten über diesen klaren gesetzlich verankerten Zweck hinaus würde das Vertrauen der Unternehmen erschüttern. Wenn wir ein Beispiel aus dem Alltag nehmen, Steuerdaten vertraut der Bürger auch nur dem Finanzamt an und geht dabei davon aus, dass die nicht an andere Behörden und auch nicht für andere Zwecke verwendet werden. Genau die gleiche Verlässlichkeit brauchen Firmen in Bezug auf den Umgang mit ihren sensiblen Daten, die sie zum Zwecke der Versorgungssicherheit dem Staat anvertrauen. Würde man über diesen Zweck hinauslaufen, würde das die Compliance-Bereitschaft untergraben und Unternehmen unter Umständen vor unkalkulierbare Risiken stellen. Die geplante Erweiterung des Datenerhebungszwecks mit dem Artikel 6 des gegenständlichen Artikelgesetzes auf allgemeine Ziele wie zum Beispiel Klimaberichterstattung, aber auch Marktmonitoring geht aus unserer Sicht über das Erforderliche hinaus und begründet ohne ausreichende Schutzklauseln auch das Risiko, dass die sensiblen Daten in viele Händen geraten und damit zu fachfremde Zwecke genutzt werden. Und die Bedenken der betroffenen Unternehmen werden jetzt durch die aktuellen Änderungen, die vor wenigen Wochen mit dem Kraftstoffmaßnahmenpaket umgesetzt wurden und die Erweiterung der Kompetenzen des Bundeskartellamtes noch weiter verstärkt. Damit sollen die Unternehmen jetzt auf Verdacht und im großen Umfang erstmal ihre Kosten offenlegen, können auch, ohne dass ihnen ein Fehlverhalten, ohne eigenes Fehlverhalten auch Abhilfemaßnahmen ausgesetzt werden, bis hin zur Entflechtung. Und solche Befugnisse kombiniert mit der aktuell diskutierten Änderung des Mineraldatengesetzes sind eigentlich eine explosive Mischung, die Rechts- und Planungssicherheit tatsächlich gefährdet. Und vor dem Hintergrund bitten wir nachdrücklich den Gesetzgeber, nochmal in die laufende Beratung wirksame Schutzmechanismen in die Änderung des Mineraldatengesetzes aufzunehmen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann kommen wir zu Frau Barbara Metz.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Abgeordnete, ich bin hier für die Deutsche Umwelthilfe. Ich bin Bundesgeschäftsführerin bei der Deutschen Umwelthilfe. Wir sind ein Umweltverband und klageberechtigter Verbraucherschutzverband. Ich spreche heute hier nicht zum Ökodesigngesetz, sondern zu den weiteren Regelungen, und zwar zu der Fristverschiebung der 65%-Regel im noch gültigen GEG. Wir, also die Deutsche Umwelthilfe, bewerten diese Verschiebung hochproblematisch, eben die Verschiebung des Inkrafttretens der 65%-Regel in Kommunen über 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Das ist klimapolitisch fatal und sozial ist es auch unverantwortlich, weil wir damit in sehr in Bereiche kommen, wo wir überhaupt nicht mehr abschätzen können, was da auf die Leute zukommt. Das Gebäudeenergiegesetz gilt bereits seit Januar 2024 und die Übergangsfrist sollte ursprünglich jetzt zum 1. Juli in diesem Jahr enden. Und jetzt gibt es eine weitere Verzögerung. Und jede zusätzliche Verzögerung bedeutet, dass jetzt weiter neue fossile Heizungen eingebaut werden können und damit neue fossile Abhängigkeiten und Kostenrisiken für die Verbraucherinnen und für die Verbraucher geschaffen werden, ganz zu schweigen von den klimapolitischen Auswirkungen, die das hat. Wir wollen ja raus aus den fossilen Energieträgern. Der vorliegende Entwurf des Gebäudemodernisierungsgesetzes bleibt also insgesamt deutlich hinter den Anforderungen einer verlässlichen, sozialverträglichen, klimawirksamen Wärmewende zurück. Und besonders problematisch möchte ich da auch noch mal sagen, ist auch schon das Verfahren. Den Verbänden blieben lediglich 4 Arbeitstage zur Stellungnahme im Rahmen der Verbändeanhörung. Und 2 Tage später gab es dann den Kabinettsbeschluss. Und da stelle ich mir zumindest die Frage, wie es möglich ist, in dieser kurzen Zeit die entsprechenden Stellungnahmen auch wirklich adäquat mit einzubeziehen und zu bewerten. Inhaltlich werden unter dem Schlagwort der Technologieoffenheit zentrale Leitplanken der Wärmewende aufgeweicht. Mit der Abschaffung des bisherigen Paragraphen 71 GEG entfällt diese 65%-Regel, die eine zentrale Schutzplanke für den schrittweisen Umstieg auf erneuerbare Wärme dargestellt hat. Und die sogenannte Biotreppe greift erst ab 2029 mit lediglich 10% erneuerbaren Anteilen und endet bereits 2040 bei nur 60%. Jetzt fragt man sich, wo bleibt, was ist mit dem Rest, was passiert danach? Heizungen, die bis dahin eingebaut werden, können faktisch über die gesamte Lebensdauer fossil betrieben werden. Das ist klimapolitisch hochriskant. Und gleichzeitig werden Verbraucherinnen und Verbrauchern falsche Erwartungen vermittelt. Weder Wasserstoff noch Biomethan noch Biogase werden im Gebäudesektor zur Verfügung stehen in ausreichendem Umfang. Ganz zu schweigen davon, dass sie gar nicht bezahlbar sein werden. Und dieses ist ein Fakt, und das wissen letztendlich auch alle. Und dennoch erweckt das Gesetz den Eindruck, fossile Heizungen könnten langfristig problemlos grün weiter betrieben werden. Und da muss man doch ein großes Fragezeichen hintermachen. Und besonders kritisch für Mieterinnen und Mieter ist, ein neuer Gasheizungsboom droht langfristig unkalkulierbare Heizkosten zu verursachen. Die vorgesehene Regelung schützt gerade Menschen in energetisch schlechten Gebäuden nicht wirksam vor den steigenden fossilen Kosten. Denn da gibt es ja noch mal eine Sonderregelung, nicht zum Schutz der Mieter, sondern zum Schutz der Vermieter. Und die Deutsche Umwelthilfe fordert deswegen die Wiederverankerung dieser sehr notwendigen 65%-Regel, einen klaren und rechtssicheren Ausstiegspfad für fossile Heizungen, die Priorisierung effizienter erneuerbarer Wärmelösungen und einen ordentlichen Mieterschutz. Danke.
Ja, vielen herzlichen Dank. Dann schauen wir mal in die digitale Runde sozusagen und gucken mal, ob Herr Florian Runke bei uns ist. Dann hätte er nämlich die nächsten 3 Minuten.
Ja, ich bin da.
Wunderbar, dann starten Sie bitte.
Sehr gern. Also mein Name ist Florian Runke. Ich repräsentiere den VDMA, Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer, und bin dort in der Abteilung Umwelt und Nachhaltigkeit tätig, hauptsächlich beschäftigt mit dem Product Carbon Footprint und ähnlichen damit zusammenhängenden Themen wie zum Beispiel Harmonisierung von Normen, DPP und eben Ecodesign. Ganz grundsätzlich zu unserer Stellungnahme. Grundsätzlich sehen wir die Ökodesign-Richtlinie positiv und deren Ziele sind auch im Maschinenbau durchaus durch den Markt nachgefragt. Reparierbarkeit und Recycling sind jetzt schon häufig Teil unserer Lieferketten und werden entsprechend implementiert. Jedoch müssen grundsätzlich unserer Meinung nach die Kosten der Berichtspflichten und müssen im Rahmen des Nutzens für die Umwelt bleiben. Und wir sehen dazu den größten Effekt zum Nutzen der Umwelt bei der Steigerung der Energieeffizienz unserer Produkte. Da sehen wir den Ansatz Product by Product als essentielle Voraussetzung bei der Durchführung der produktspezifischen Delegated Acts als durchaus angesehen. Natürlich müssen wir aber dazu sagen, dass wir oder dass die EU-Mitgliedstaaten direkt in den Prozess einbezogen waren zu der Ökodesign-Richtlinie. Daher haben wir die Sorge, dass unter dem neuen Prozess mit den delegierten Rechtsakten die Mitgliedstaaten hier etwas abgehängt werden. Das heißt, da hätten wir gerne auch weiter Einfluss in die Prozesse. Erfolg der bisherigen Ökodesign-Rahmens beruht auf gruppenspezifischem Ansatz und zudem muss sich die Industrie auf das von der Kommission ausgegebene Arbeitsprogramm, welche Projekte als nächstes reguliert werden, auch verlassen können. Wir unterstützen generell die Ausweisung der Substance of Concern im Zuge der entsprechenden Verordnung und legen aber Wert darauf, dass bei Reparatur und Refurbishment auch Maschinenbauhersteller, also sind gut aufgestellt und wir wollen, dass die in Refurbishment-Maschinen auch die Hersteller im Refurbishment unterschieden werden können, wenn Dritte das Refurbishment hergestellt haben, sodass es einen Bezug gibt zu den eigentlichen Herstellern der Maschinen. Zudem sehen wir über die Gefahr, dass bei der Marktüberwachung auch aufgrund der Komplexität der Produkte im Maschinenbau Probleme bei der Konformitätsprüfung entstehen könnten. Und sehen da ein große Anforderung an Schulung und entsprechend auch Personal, um die tiefgreifende Expertise in der Marktüberwachung auch aufzubauen und entsprechend umsetzen zu können. Daher sehen wir es dringend erforderlich, dass es da auch einen Aufbau von personellen Ressourcen gibt und daraus dann keine Nachteile entstehen dürfen. Außerdem sehen wir, dass die Marktüberwachung sich europaweit auch auf die Außengrenzen konzentrieren sollten, da wir unserer Meinung nach relativ in Deutschland und auch relativ im Maschinenbau gut aufgestellt sind.
Vielen herzlichen Dank. Pünktlich auf die Sekunde. Dann darf ich noch fragen, Herr Markus Staudt, ist er auch online uns zugeschaltet?
Ja, das bin ich. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Markus Staudt. Ich bin Hauptgeschäftsführer vom Bundesverband der deutschen Heizungsindustrie. Und ich äußere mich heute zur Fristverschiebung der Geltung des GEG, § 71 Absatz 8, zur Verschiebung der Fristen auf November. Ja, wir haben immer Kritik geäußert an der Kopplung zwischen Gebäudeenergiegesetz und der kommunalen Wärmeplanung und diesen Fristen, die hier eben jetzt in der Diskussion stehen, und haben auch im weiteren Verfahren zum Gebäudemodernisierungsgesetz immer wieder auf diese Frist hingewiesen. Denn es wäre nicht tragbar gewesen, den Menschen jetzt diese Frist zuzumuten, in den Kommunen größer 100.000 Einwohner, und sie dann wenige Wochen oder Monate später wieder zu revidieren durch das dann beschlossene Gebäudemodernisierungsgesetz. Wir erleben bereits seit 2024 eine große Verunsicherung im Heizungsmarkt. Das Jahr 2025 war sogar das schlechteste Absatzjahr seit 15 Jahren. Und das erste Quartal in diesem Jahr deutet darauf hin, wenn man die Entwicklung hochrechnet, dass wir unter 700.000 Wärmeerzeuger in diesem Jahr absetzen werden. Und das ist für eine Heizungsindustrie, die 90.000 Arbeitsplätze sichert, einfach viel zu wenig, um die Investitionen, die wir auch in den letzten Jahren getätigt haben, zu refinanzieren. Von daher sind wir eindeutig dafür, dass bis das Gebäudemodernisierungsgesetz auf den Weg gebracht ist, diese Frist ausgesetzt wird und dann hoffentlich Klarheit herrscht für die Bürgerinnen, fürs Handwerk als auch für die Industrie, welche Regelungen zukünftig für das Heizen in den Gebäuden gilt. Wir bieten unterschiedliche Technologien an auf Basis aller Energieträger. Unsere Technologien sind nicht gebunden, ob der Energieträger jetzt fossilen Ursprungs ist, erneuerbaren oder klimaneutralen Ursprungs. Wir bieten effiziente Technologien an für alle Anwendungsfälle. Und von daher ist es jetzt wichtig, dass man hier zu einem entbürokratisierten Gebäudemodernisierungsgesetz kommt und dem Handwerk zusammen mit den Kunden wieder die Möglichkeit gibt, zu entscheiden, was für sie die beste Lösung ist. Denn ohne effiziente Heizungen, wir haben 10 Millionen Heizungen, die älter, die nicht dem Stand der Technik entsprechen, und 4 Millionen Heizungen, die älter sind als 30 Jahre, ist das Potenzial gewaltig. Und wir werden mit Sicherheit nicht alles über Wärmenetze abbilden können. Der Wärmenetzanteil ist bei ca. 20% in Deutschland. Diese Kommunen, die jetzt betroffen wären, das sind 80 Kommunen von über 2000 zwar nur, aber sie umfassen fast ein Drittel der Bevölkerung Deutschlands. Und von daher ist es extrem wichtig, jetzt nicht für zusätzliche Verunsicherung zu sorgen, sondern die Frist auszusetzen, bis dann eben das neue Gebäudemodernisierungsgesetz greift. Herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einführung unserer Sachverständigen. Wir kommen jetzt zur ersten Fraktionsrunde, und zwar zur CDU-CSU-Fraktion, zum Kollegen Dr. Wiener.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte zunächst mal Fragen an Herrn Runke vom VDMA. Ihre Branche ist ja bekanntlich von der Umsetzung der Ökodesign-Verordnung besonders betroffen. Deswegen würde mich interessieren, ob Sie in der Umsetzung nun Maßnahmen und Anforderungen sehen, die über die europäische Verordnung der ESPR hinausgehen. Und in dem Zusammenhang, welche Risiken sehen Sie insbesondere auch für den Mittelstand, die Industrie und den Standort Deutschland insgesamt, wenn die Umsetzung der EU-Ökodesign-Vorgaben zu höheren Kosten führt? Sehen Sie hier insbesondere einen Nachteil im Wettbewerb mit Unternehmen außerhalb der EU? Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also prinzipiell sind in unserer Mitgliedschaft sehr viele mittelständische Unternehmen, die von diesen Berichtspflichten natürlich sehr stark betroffen werden können. Das heißt, wir sind natürlich daran interessiert, dass diese bürokratischen Berichtspflichten nicht ausufern werden, nicht zu groß werden. Wir haben generell durchaus die Befürchtung, dass es bei zu größeren Auflagen und zu großen bürokratischen Hürden dazu kommen könnte, dass Unternehmen auch abwandern. Wir sehen also schon einen gewissen Nachteil. Letztendlich sehen wir aber erstmal, dass unsere Unternehmen eigentlich relativ gut aufgestellt sind, was die generellen Themen Recyclungsfähigkeit und auch Refurbishment und so weiter angeht. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, sehen wir die Energieeffizienz als den entscheidenden Faktor an. Die Energie oder die Ökodesign-Effizienz eines Produktes im Maschinenbau zu bewerten. Wir sehen auch, dass zum Beispiel in der Stahlindustrie eine starke Beteiligung der Unternehmen schon gegeben ist. Und wir müssen natürlich als Maschinenbauer, wo wir 80-90% unserer Produkte aus Stahl bestehen, dafür Sorge tragen, dass diese Intermediate-Produkte nicht unbedingt notwendigerweise in klein in der Berichterstattung aufgehen. Mal so als Beispiel, wenn wir einen Traktor haben mit 18.000 Teilen und wir davon 16.000 Teile berichten müssten, dann wäre das eine sehr hohe bürokratische Hürde für uns. Und da müssen wir natürlich darauf bestehen, dass weiterhin die insbesondere die Intermediate-Produkte als Ausweisverpflichtung auch ausreichend sind. Genau, prinzipiell sehen wir aber, dass wir sind ja am Ende der Wertschöpfungskette und haben deswegen durchaus die Befürchtung, dass es eine faktische Ausweitung über nahezu die gesamte industrielle Wertschöpfungskette geben könnte. Und da sehen wir uns als durchaus risikobehaftet an. Und wir sehen durchaus dann auch die Gefahr, wie gesagt, dass unsere Unternehmen eventuell abwandern beziehungsweise ein Wettbewerbsnachteil entstehen könnte.
Herzlichen Dank. Dann kommen wir zur AfD-Fraktion, zum Kollegen Kotré.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht auch an Herrn Runtke vom VDMA und ich möchte das Thema auch weiterführen. Haben Sie, Herr Runtke, einen Überblick, inwieweit die Deutschen jetzt hier, der deutsche Gesetzgeber über die Richtlinie hinausschießt und wieder mal gerade in Deutschland die Wettbewerbsposition der Unternehmen vielleicht etwas schmälert? Und auch trotzdem noch mal, auch wenn Sie es zum Teil haben anklingen lassen, wie hoch sind denn die Bürokratiekosten und die Mehrkosten mit diesem Gesetz? Sie sagten selber, Effizienzgewinn, das ist es eigentlich. Und Sie sprachen jetzt von Risiken und auch von Abwanderung von Unternehmen, die dort in Rede stehen würden, wenn der Gesetzgeber hier sehr stark einschränkt. Haben Sie mal so einen Überblick gemacht, was es denn für Kosten nach sich zieht, wenn der Gesetzgeber hier entsprechend diese gesetzliche Regelung einführt?
Wie gesagt, zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehen wir erstmal die Übernahme der Ökodesign-Richtlinie als 1:1 an. Also wir können jetzt im Augenblick nicht erkennen, dass der Gesetzgeber hier übers Ziel hinausschießt. Was natürlich ein bisschen kritisch bewertet werden könnte, sind die sehr hohen Kosten bei Verletzungen. Da gibt es durchaus einige Anmerkungen zu, aber letztendlich sind die Umsetzung des der Ökodesign-Verordnung in unseren Augen jetzt erstmal nicht anders als in der Ursprungsform aus der Europäischen Kommission. Wir haben vor allen Dingen die Befürchtung, dass es eben in der Marktüberwachung zu sogenannten Bottlenecks kommen könnte und dass wir dass wir sozusagen über die Hintertür hier noch weiter reguliert werden könnten. Nichtsdestotrotz ich habe jetzt, was Ihre Frage angeht, leider keine direkte Mehrkostenanalyse. Das ist im Bereich unserer Mitgliedschaft auch relativ unterschiedlich. Das kann man nicht allgemein bewerten. Da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Beispiele. Wie gesagt, wir sind in erster Linie indirekt betroffen, weil wir eben viele Stahlprodukte benutzen. Natürlich gibt es bei uns auch die Antriebe und andere, die direkt betroffen sind und hier auch tatsächlich eine größere Berichtspflicht haben. Für die ist dieser Aufwand schon noch mal sehr, sehr viel größer. Und vor allen Dingen, weil sie eben auch sehr viele Produkte, die ähnlich sind, herstellen, müssen sie eben dafür Sorge tragen, dass die entsprechenden Unterlagen dann auch bereitstehen. Da gibt es durchaus die Befürchtung, dass eben in der Marktüberwachung die Einschätzung der einzelnen Produkte, dass das da zum Bottleneck kommen könnte und das Schwierigkeiten geben könnte. Wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt sehen wir aber, dass die Umsetzung bisher gibt es aus unserer Sicht noch kein Goldplating im Sinne der Umsetzung der Ökodesign-Verordnung.
Vielen Dank. Dann kommen wir nun zur SPD-Bundestagsfraktion, zum Herrn Kollegen Klebank.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an unsere Sachverständigen, dass Sie uns zur Verfügung stehen. Meine erste Frage geht an Frau Griefahn. Sie haben in Ihrem Eingangsstatement deutlich gemacht, dass das Recht auf Reparatur eine gute Sache ist. Das eigentliche Ziel muss aber eigentlich Kreislaufwirtschaft sein. Sie haben den Begriff Kreislauffähigkeit ins Spiel gebracht. Und deswegen meine Frage, was es aus Ihrer Sicht braucht im Bereich Materialauswahl oder auch bei der Frage der sortenreinen Trennbarkeit, um sich weiter in Richtung Kreislaufwirtschaft zu bewegen und auch, welche Rolle könnte in diesem Zusammenhang der digitale Produktpass spielen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich wollte vielleicht einen Satz auch sozusagen zu der Frage der Mehrkosten noch mal mit reingeben, weil das natürlich in der Diskussion auch relevant ist und auch die Frage von dem, wo wir überhaupt stehen. Wir haben gerade eine Studie von BCG und dem BDI vor zwei Wochen veröffentlicht bekommen, dass die Mehrkosten einer Kreislaufwirtschaft nicht da sind, sondern dass wir ein Einsparpotenzial einer Kreislaufwirtschaft von 38 Milliarden Euro für Deutschland haben. Nur um das auch noch mal zu verdeutlichen, über was für Zahlen wir hier reden, wenn wir sogar noch in den aktuellen Systemen sind. Und das ist sozusagen das, wo wir noch mit zusätzlich draufgehen würden, um da auch auf die Frage noch mal stärker einzugehen, dass wir aus unserer Sicht extrem klar sein müssen, da drin rauszufinden, welche Materialien setzen wir wo ein. Und das geht gerade nicht dadurch, dass man sagt, was man alles jetzt verbietet und nicht mit reinnimmt, sondern dass wir klare Positivlisten haben müssen. Und auch ein digitaler Produktpass kann genau dabei helfen, aufzuzeigen, welche Materialien sind an welcher Stelle drin. Und auch wenn ich mir angucke, die Unternehmen, mit denen wir zu tun haben, die gerade auch aus der Stahlbranche zum Beispiel kommen, wenn die nicht wissen, welche Legierungen, also was für Verbindungen von Kunststoffen, von Metallen eigentlich in dem Produkt im Einsatz sind, dann ist ein wirkliches Recycling nicht möglich. Dann ist es immer ein Downcycling. Das heißt, wir müssen klar sozusagen in diesen Produktpässen darstellen, was wir für Materialien im Einsatz haben, um dann auch eine wirkliche Trennbarkeit zu ermöglichen. Und das muss nicht offen für jeden sein, auf gar keinen Fall. Natürlich geht es dabei darum, eine sehr klare Möglichkeit auch darzustellen für die Unternehmen, auch in ihrem Rahmen das sozusagen zu machen. Aber wenn man sich anguckt, was Recycler, was diejenigen, die am Ende auch neue Produkte daraus herstellen, sagen, dann ist ganz klar sichtbar, dass das total notwendig ist, um gerade nicht in ein Downcycling, sondern in eine positive Kreislaufwirtschaft zu kommen, die wirklich Kreisläufe schließen kann.
Herzlichen Dank. Dann kommen wir zur Bündnis 90 Die Grünen, zum Kollegen Joswig.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und herzlichen Dank an unsere Sachverständigen für Ihre klugen Hinweise. Bevor ich zur Ökodesign-Verordnung komme im Detail, will ich mich gerne mit dem Änderungsantrag widmen. Der wurde ja bereits von Frau Merz und von Herrn Staudt angesprochen, wo es um die Änderung beim Gebäudemodernisierungsgesetz geht, ganz genau um die 65-Prozent-Regel und die Fristverschiebung des Inkrafttretens. Ich würde Sie gerne fragen, Frau Metz, welche Gefahren Sie denn als DUH sehen für Mietende, da die Regelung ja gerade in Großstädten gegriffen hätte, wo hauptsächlich Mieter leben. Und vielleicht können Sie noch kurz das sozusagen, welche Auswirkungen die GMG-Manuelle jetzt letztlich auf die kommunalen Pläne und die Wärmeversorgung vor Ort hätte, weil die natürlich haben sich die ganzen Kommunen auf die 65-Prozent-Regel eingestellt.
Ja, also gerade für die Mieterinnen und Mieter wird es natürlich total problematisch sein, weil kann sich jetzt vorstellen, wir haben jetzt eine Fristverschiebung auf den November. Was macht jetzt der Eigentümer, der sich fragt, na, was passiert denn jetzt ganz genau mit dem GMG? Welche Mieterschutzregelung kommt jetzt? Baue ich nicht vielleicht jetzt ganz schnell noch eine Gasheizung ein? Weil damit kann ich ja voraussichtlich diese Mieterschutzregelungen, die aus unserer Sicht sowieso unzureichend sind, auch noch zusätzlich umgehen. Also insofern würde ich sagen, ist diese Fristverschiebung in dieser Form auf jeden Fall gerade für Mieterinnen und Mieter total problematisch. Der Verbraucherschutz wird übrigens zusätzlich an der Stelle auch Moment. Besonders problematisch finden wir, dass die im Gebäudemodernisierungsgesetz vorgesehene Kostenaufteilung 28 bzw. 29 erst greift. Das heißt, diese Fristverschiebung bietet erstmal diese Option, schnell Gasheizungen einzubauen. Aber auch danach natürlich, weil diese Regelungen erst danach greifen. Also kann man sich jetzt irgendwie ausrechnen, wie viele Gasheizungen eingebaut werden und die Mieterinnen und Mieter dann natürlich vollständig auf diesen Kosten sitzen bleiben werden. Denn es geht nicht nur um das teure Biomethan, die teure
E-Fuels oder Wasserstoff im Heizungskeller, sondern natürlich auch um sehr hochpreisige fossile Energien. Und wie wir gerade feststellen, sind das ja Preissprünge, die auch nicht vorhersehbar sind. Also wir haben vor wenigen Monaten nicht damit gerechnet, dass die Straße von Hormuz so lange blockiert oder überhaupt blockiert werden wird. Wir haben nicht damit gerechnet, dass die Preise so entsprechend in die Höhe schnellen werden. Und vielleicht noch mal zur kommunalen Wärmeplanung. Es wurde ja angesprochen, dass es da diese Verzahnung gibt, der 65-Prozent-Regel und der kommunalen Wärmeplanung. Auch das schafft natürlich jetzt wiederum Unsicherheit. Weil was soll die Kommune machen? Die Kommune steht jetzt da und sagt, ich soll irgendwie den Leuten sinnvoll erklären, was sie jetzt einbauen sollen. Gleichzeitig sagt die Bundesregierung, aber es ist dann doch wieder eine gute Idee, Öl und Gas einzubauen, womit ich wieder Konkurrenz schaffe zu natürlich der Wärmeplanung. Wie soll die Kommune das wirklich den Bürgerinnen und Bürgern in der Fläche plausibel erklären? Das stelle ich mir sehr schwierig vor. Die Kommunen sind sowieso sehr, sage ich mal, stark gefordert in dieser Umsetzung der Wärmeplanung. Und das wird ihnen natürlich mit dieser Fristverschiebung nicht einfacher gemacht. Das wird jetzt deswegen nicht vollständig zum Erliegen kommen, die Wärmeplanung. Aber sie wird zumindest nicht einfacher und sie war vorher schon sehr, sehr kompliziert.
Vielen Dank. Dann kommen wir zur Fraktion Die Linke, zum Kollegen Sessan.
Dankeschön, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an Herrn Hansing vom Runden Tisch Reparatur. Herr Hansing, aus Ihrer praktischen Sicht und Erfahrung, was wären denn die weitergehenden Regulierungen, Vorgaben, die Sie sich wünschen würden, um das Potenzial des Ökodesigns, des Recyclings oder am Ende sogar einer mehr oder weniger geschlossenen Kreislaufwirtschaft auszunutzen? Und Sie haben das Thema einer alternativen Registrierung für Anbieter in dem Bereich angesprochen. Vielleicht wollen Sie dazu noch mal das vertiefen.
Herzlichen Dank für die Frage, Herr Cézanne. Was kann das Ökodesign noch so bieten? Wir haben bisher relativ wenige Produktgruppen, die reguliert sind. Das sind alles Produkte, die erst zukünftig in den Markt kommen werden. Das, was aber das größte Problem ist, sind die Produkte, die schon da sind und die in gehörigem Maße in die Märkte hineindrücken und dort auch wieder hinausdrücken. Das heißt, es ist gut, wenn das Ökodesign dazu beiträgt, dass zukünftig reparierfähige und reparierfreundliche Produkte zu kaufen sind. Noch hilfreicher wäre es aber, wenn die Hemmschwellen, wenn die Hürden, sich reparieren zu betätigen, so weit abgesenkt werden wie irgend möglich. Und das kann das Ökodesign dadurch erreichen, indem zum Beispiel nicht produktgruppenspezifische Kriterien jeweils eruiert werden, sondern horizontale Kriterien, die für alle Produktgruppen gleichermaßen Geltung entfalten können. Und zu Ihrer zweiten Frage, wir sind mit dem Vorschlag Schritte in die richtige Richtung gegangen, indem all denjenigen Zugang zu Ersatzteilen und Reparaturinformationen niederschwellig ermöglicht wird, die in die Handwerksrolle eingetragen sind. Das ist also für Handwerksbetriebe schon mal sehr gut. Wir haben aber Regulierungslücken, nämlich für all diejenigen, die nicht in der Handwerksrolle eingetragen sind und weder durch die Anlage B1 noch B2 erfasst sind. Und hier könnte, müsste, muss der Gesetzgeber die Regelung schaffen, dass geeignete Registersysteme, die es noch nicht gibt, die zum Beispiel die Zivilgesellschaft erst schafft, dann genauso Gültigkeit entfalten können wie diese Handwerksrolle. Ich kann das nochmal ausführen. Es ist nicht unberührt. Es gibt die sogenannte Auffangregelung der Hersteller. Ein Reparateur kann also dem Hersteller gegenüber, ohne in ein Register eingetragen zu sein, seine Fachkunde nachweisen und das Vorhandensein einer Haftpflichtversicherung nachweisen. Es obliegt aber dem Hersteller dann, ob er diese Nachweise akzeptiert oder eben nicht akzeptiert. De facto fängt diese Auffangregelung niemanden auf.
Vielen Dank. Dann kämen wir zur nächsten Runde, wieder zur CDU-CSU-Fraktion, zum Kollegen Dr. Wiener.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage würde gehen an Herrn Staudt. Wir haben ja erlebt, dass die aktuelle Regelung des Heizungsgesetzes schon auch zu einer massiven Verunsicherung geführt hat und dass die Absatzzahlen insbesondere 2025 zurückgegangen sind. Sie haben es ja auch erwähnt. Ich würde von Ihnen gerne meine Einschätzung hören mit dem, was jetzt vorliegt, sowohl in dem aktuellen Gesetz, die Fristverschiebung, als auch mit dem, was ja voraussichtlich kommen wird mit dem Gebäudemodernisierungsgesetz. Wie ist da Ihre Einschätzung, was macht das, was machen diese Änderungen mit der Akzeptanz in der Bevölkerung? Sehen Sie da eine Verbesserung oder glauben Sie, dass es schwierig bleibt?
Ja, erstmal, wie erwähnt, ist die Fristverschiebung, glaube ich, extrem wichtig, weil sie eben den Bürgerinnen und Bürgern nicht erklären können, wenn jetzt am 1.7. was gilt und ein paar Wochen später gilt was Neues. Das schafft zusätzlich Verunsicherung. Die Verunsicherung haben wir seit dem 1.1.2024 im Markt und das massiv. Ich hatte es erwähnt, das letzte Jahr war das schlechteste Heizungsjahr seit 15 Jahren. Dieses Jahr zeichnet sich ab, dass das letzte Mal 2016 wir dieses Niveau hatten. Also die Heizungsindustrie kämpft hier eben mit niedrigen Absätzen. Die Verunsicherung ist spürbar und je länger wir diesen Prozess hinauszögern, welche Rahmenbedingungen jetzt gelten, umso länger dauert diese Verunsicherung eben an. Wir als Heizungsindustrie sehen das, was jetzt momentan als Entwurf vom Kabinett verabschiedet wurde, als Möglichkeit, wieder mehr Ruhe und Sachlichkeit in die Debatte reinzukriegen, in den Heizungsmarkt. Deshalb plädieren wir auch dafür, dass das Gebäudemodernisierungsgesetz noch vor dem 1.7. eben verabschiedet wird, damit wir zusammen mit unseren Partnern vom Handwerk den Bürgerinnen und Bürgern sagen können, was jetzt eben für sie gilt. Am Ende des Tages muss der Bürger wissen, was für ihn die sinnvollste Lösung ist. Wir haben auch nicht die Befürchtung, dass der Wärmepumpenhochlauf, der letztes Jahr sich sehr erfreulich entwickelt hat, auf 300.000 Einheiten, knapp 300.000 Einheiten, dass der dadurch gedämpft wird. Denn die Menschen können rechnen, die Menschen wissen, was für sie die beste Lösung ist und werden es dann auch einsetzen. Was wir kritisieren an dem aktuellen Entwurf ist weniger das Gebäudemodernisierungsgesetz, sondern der Mieterschutz, der jetzt hier verabschiedet wurde. Hier bezweifeln wir, dass er die Wirkung entfalten wird, die man sich vorgenommen hat. Wir sehen hier sehr viel Bürokratie auf die Verbraucherinnen und Verbraucher und die Vermieter zukommen. Und dann ist am Ende des Tages die Frage, wie hoch ist dann dieser Ertrag. Wir befürchten zudem, dass Kleinvermieter abgehalten werden, in ihre Heizungsmodernisierung zu investieren oder entweder die Kaltmiete im Zuge dieser Investitionen eben anzuheben. Ferner können wir nicht verstehen, dass es der Mieterschutz sich momentan nur auf eben bestimmte Technologien beschränkt, beziehungsweise Energien, aber eben beispielsweise die Fernwärme außen vor bleibt. Wenn man das machen möchte, dann muss man sicherlich auch nochmal andere Heizungsversorgungsformen in den Blick nehmen. Danke.
Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Dann kämen wir zur AfD-Fraktion, zum Kollegen Kotré.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Frau Griefhahn. Und da auch noch mal bezüglich der Kosten. Haben Sie sich mal mit den Kosten auch beschäftigt? Sie fordern ja auch, und auch wie es jetzt hier im Gesetzentwurf vorliegt, dass fast alle Produkte entsprechend repariert werden können müssen beziehungsweise wiederverwendet werden müssen. Nur diese Wiederverwertung, die konkurriert natürlich auch mit einer Entsorgung. Entsorgung kann in vielen Fällen einfach kostengünstiger sein, ist es auch, wenn diese Entsorgung nicht diskriminiert wird, völlig klar. Und insofern würde mich interessieren, ob Sie da sich Gedanken gemacht haben zu den Kosten, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass jetzt überall Ersatzteile auch immer da sein müssen. Gerade jetzt erleben wir gesamtgesellschaftlich gesehen einen Rückgang einer solchen Konsumentenfreundlichkeit, Ersatzteile, die Lieferung dauert viel länger. Wir erleben das in vielen, vielen Branchen aufgrund der exorbitanten Energiekosten. Gibt es da bei Ihnen diesbezüglich Überlegungen?
Ja, herzlichen Dank für die Frage, auf die ich ganz klar eingehen kann, dass die Zahlen zum Thema Einsparpotenziale und Kosten für die Kreislaufwirtschaft in Deutschland sozusagen auf allen, eigentlich von allen Seiten mittlerweile dargelegt sind als mit einem hohen Potenzial und mit keiner Frage von, ob es Kosten spart, sondern sozusagen aus allen Bereichen das kommt. Das heißt, da können wir uns sozusagen Zahlen von NGOs angucken. Ich hatte gerade schon die Zahl vom BDI genannt, der sozusagen klar von Industrieseite aus gerade veröffentlicht hat, das Einsparpotenzial von 38 Milliarden Euro. Wir sehen das auch. Das war eine Studie, die gerade auf der IFAD, der Weltleitmesse für die Entsorgungsbranche dargestellt wurde. Auch da ist sozusagen ganz klar von den Entsorgern mittlerweile die Aussage, dass die Materialien nicht entsorgt werden können, wenn sie nicht für Kreisläufe konzipiert sind, weil das riesige Potenzial gerade in Europa und besonders auch in Deutschland in einer so rohstoffarmen Region doch genau darin liegt, die Rohstoffe gerade nicht dann zu vergeuden und wieder abzugeben, sondern sie am Ende im Kreislauf zu führen. Das heißt, auch wenn wir über wirtschaftliche Resilienz, über die Frage von Sicherheit auch in Deutschland sprechen, dann ist es eine enorme Frage dessen, die Kreisläufe hier zu schließen und Materialien im Kreislauf zu halten. Dann können Materialien nicht sozusagen, die mühsam besorgt worden sind, wieder einfach ins Ausland gegeben werden oder einfach nicht genutzt werden, sondern müssen gerade an der Stelle hier gehalten werden und in einem positiven Kreislauf gehalten werden.
Vielen Dank. Dann kommen wir laut unserer Arithmetik erneut zur CDU-CSU-Bundestagsfraktion zurück zum Kollegen Dr. Klaus Wiener.
Ja, vielen Dank. Ich hätte noch mal eine Frage an den Herrn Staudt, eine technische Frage, so ein bisschen zumindest. Es klang ja gerade auch bei Frau Metz noch mal an, was ist eigentlich nach 2045? Und Sie haben ja darauf hingewiesen, Ihre Branche stellt effiziente Technologien bereit. Also wenn wir mal ins Jahr 2040 gehen, 60% Biokraftstoff plus effiziente Technik, da würde mich mal interessieren, was für eine CO2-Reduzierung haben wir eigentlich bei so einem Biokraftstoff-Input und der neuen Technik verglichen mit einer alten Heizung heute? Über wie viel Reduktion reden wir da? Können Sie das ungefähr beziffern?
Also ich kann jetzt nur für die Technologie sprechen. Wenn Sie heute eine neue Heizung einbauen, die dem Stand der Technik entspricht, haben Sie mindestens eine Reduktion des Energiebedarfs von 20%. Wenn Sie das kombinieren, beispielsweise durch eine Hybridisierung, durch eine Solarthermie, sinkt dieser Energiebedarf um weitere 15-20%. Und dann können Sie eben sich ausrechnen, wie hoch dann der Bedarf ist an klimaneutralen oder erneuerbaren Energieträgern zum Betreiben dieser Heizungen. Wir sind keine Energielieferanten, wir erzeugen keine Energie, wir verkaufen keine Energie, wir verkaufen nur effiziente Technologie und stellen die her. Und diese Frage der Energieträger muss dann natürlich mit der Energiewirtschaft gelöst und besprochen werden. Wir sind aber davon überzeugt, wenn man die Klimaschutzziele erreichen will, mit Blick auf den Anlagenbestand, den wir heute in Deutschland haben, wir haben 21,7 Millionen Heizungen, davon entsprechen heute noch knapp 19 Millionen werden mit Gas und Öl betrieben, dass es entweder durch eine technische Transformation gelingen muss. Das heißt, wir müssten in den nächsten 19 Jahren bis 2045 jedes Jahr 1 Million Öl- und Gasheizungen austauschen gegen Wärmepumpe beispielsweise. Und plus dann noch das Ersatzgeschäft, was wir haben. Wir hatten in den zurückliegenden 36 Jahren 2 Jahre, wo wir 1 Million Wärmeerzeuger und mehr absetzen konnten. In 2 Jahren, in 36 Jahren. Wenn Sie diesen Weg nicht gehen wollen, der technischen Transformation hin zur Wärmepumpe, dann wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben, als die Klimaneutralität über die verbliebenen Energieträger zu lösen. Aber wie gesagt, diese Frage ist mit der Energiewirtschaft zu diskutieren. Wir stellen effiziente Heizungen her und das Potenzial ist gewaltig. Wie erwähnt, 4 Millionen Heizungen sind älter als 30 Jahre, verschwenden jeden Tag unnötig Energie. Und da muss man auf jeden Fall ran. Und wir sind fest davon überzeugt, dass die Bürgerinnen und Bürger wissen, was für sie die richtige Heizungslösung ist. Zusammen mit dem Fachhandwerk, mit den Energieberatern finden die für sie passende technische Lösung. Und wie gesagt, die Energiefrage ist dann mit der Energiewirtschaft zu lösen.
Ja, vielen Dank. Das Zurückgeben an die Besitzer, das finden wir auch eine Idee, die sehr viel Charme hat. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann kämen wir jetzt zur SPD-Bundestagsfraktion, zum Kollegen Klebank.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine zweite Frage oder meine zwei zweiten Fragen gehen an Herrn Hansing. Sie hatten eben in der Beantwortung einer anderen Frage die Auffangregelung im Gesetzesentwurf schon angesprochen. Und Sie haben ausgeführt, dass die Ihnen nicht ausreicht. Mich würde interessieren, warum sie genau nicht ausreicht und wie man sie ausreichend machen könnte oder was Sie vorschlagen. Das ist das eine Thema. Und dann haben Sie ausgeführt, dass die produktspezifischen Kriterien für die Produktgruppen Ihnen nicht ausreichen, sondern dass Sie eigentlich, Sie haben gesagt, horizontale Kriterien, also Kriterien, die für alle Produktgruppen gelten, zielführend wären. Da würden mich ein paar Erläuterungen interessieren.
Vielen Dank für die Fragen, Herr Klebank. Zunächst mal zu dieser Auffangregelung. Mit dem Paragraph 15 schafft das Ökodesigngesetz für Betriebe, die in der Handwerksrolle eingetragen sind, so eine Vermutungswirkung. Es wird dadurch, dass sie in der Handwerksrolle eingetragen sind, Fachkunde unterstellt, sage ich jetzt mal freundschaftlich. Die Auffangregelung besagt, falls man nicht ein solches Register, wenn man da nicht bereits drin ist, dann könne man dem Hersteller gegenüber Fachkunde und andere, die zwei anderen Kriterien direkt nachweisen. Aber das ist nicht weiter reguliert. Das heißt, in welcher Form eine solche Fachkundenachweis erfolgt, ist nicht näher bezeichnet. Es wird beschrieben, Schulabschlüsse, sonstige Zertifikate, Qualifizierungsnachweise. Das kann aber alles und nichts sein. Deswegen wäre es einfacher oder sinnstiftender, ein Registrierungssystem zu ermöglichen für all diejenigen, die eben nicht zulassungspflichtig sind, weil das keine irrelevanten Reparierdienstleistungen sind. Also wir reden da von Smartphone-Reparatur oder von Laptop-Reparatur. Und wir alle wissen, dass genau in diesen Gadgets, in diesen Produkten, dass sie a, sehr ressourcenaufwendig sind, Energie, Wasser etc. und dass dort kritische Erden drin verbaut sind. Und es macht also einen Unterschied, ob ich ein Handy lange benutze oder kurz benutze. Frau Griffan wird das sicherlich bestätigen. Und dieser Zweig wird also da quasi alleine gelassen. Deswegen ist diese Auffangregelung keine wirkliche Auffangregelung, weil sie eben den Herstellern das letzte Wort überlässt. Das ist der Fehler dabei. Der zweite Punkt mit den produktspezifischen Kriterien und den horizontalen Kriterien. Wenn wir uns überlegen, wir haben 30 Produktgruppen, von denen sind bisher 10 angefasst. Wenn man jetzt sich anguckt, ob eine Glühbirne im Kühlschrank, ob das ein sicherheitsrelevantes Ersatzteil ist oder nicht, dann wird es sehr viele Einzelteile zu regulieren geben bei den verschiedenen Produktgruppen. Es wäre also zu überlegen, ob diese Unterscheidung in sicherheitsrelevant und nicht sicherheitsrelevant wirklich zielführend ist für eine gesteigerte Reparaturkultur und Reparaturwirtschaft in diesem Land. Vielleicht braucht es das nicht.
Vielen herzlichen Dank. Dann kämen wir jetzt zur AfD-Bundestagsfraktion, zum Kollegen Kotri.
Meine Frage geht wieder an Herrn Runke vom VDMA. Herr Runke, Sie haben ja gerade dieses Beispiel eines Traktors genannt. Und da würde mich mal interessieren, wie man sich das jetzt plastisch vorstellen muss, wenn also diese Regelungen greifen. Und auch vor dem Hintergrund des Produkthandbuches, Produktpass und was dann Unternehmen jetzt noch zusätzlich machen muss.
Ja, vielen Dank für die Frage. Wir sind ja gerade, das habe ich versucht auch zu erklären, also wir wollen eben, dass es da nicht hinkommt, deswegen diese Forderung. Im Augenblick sind wir als Abnehmer sind wir quasi noch davon verschont. Wir wollen nur dafür Sorge tragen, dass es eben nicht so kommt, weil wir die Befürchtung haben, dass sozusagen über die Hintertür durch die weitere Ressourcen beziehungsweise weitere Berichterstattung auch von den weiter bearbeiteten Produkten, dann es dazu kommen könnte, dass alle Komponenten letztendlich einen Pass bräuchten und eben nicht nur die Intermediate-Produkte. Das wollen wir aber vermeiden. Das heißt, also im Augenblick sehen wir da die Gefahr noch nicht gegeben, aber es könnte eben durch die Hintertür passieren und deswegen haben wir diese Anmerkung gemacht. Letztendlich sehen wir, wie es die gegenwärtige Aufstellung als gerade was den Stahl angeht, als ausreichend und haben jetzt generell gerade noch nicht die Problematik, dass wir jetzt hier übermäßig Bericht erstatten müssen. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich dafür Sorge tragen, dass wir eben, wie gesagt, dass die in unseren Augen die der umweltpolitische Nutzen oder der Umweltnutzen balanciert wird mit dem bürokratischen Aufwand. Das heißt, dass wir eben nicht zusätzlich hier in Details noch mehr Berichtspflichten aufgebürdet bekommen, sondern dass wir generell sagen können, wir machen unsere Hausaufgaben relativ gut beim Maschinenbau, wir haben relativ gut reparierbare und refurbischbare Produkte ganz generell und die größten Einsparungen im Sinne der von Umweltbilanzen machen wir hauptsächlich natürlich im Sinne der Energieeffizienz. Auch da sind wir gut aufgestellt und auch da sind wir da durchaus bereit, bestimmte Berichtspflichten nachzukommen. Nichtsdestotrotz müssen wir halt dafür Sorge tragen, dass nicht in zu vielen Berichtspflichten das mündet und dann der bürokratische Aufwand zu hoch wird. Ganz generell unterstützen wir ja auch Kreislaufstrategien durchaus, weil wir auch da als Maschinenbau generell sehen, dass es da durchaus positive Effekte auch für die Maschinenhersteller gibt. Und die einzig und allein bleibt bei uns eben die Sorge, dass es nicht überreguliert werden soll. Und da sehen wir vor allen Dingen diese Balance, wie ich schon erklärt habe, zwischen dem Nutzen und dem Kosten in der Berichterstattung. Ich hoffe, das war anschaulich.
Herzlichen Dank. Dann kommen wir wieder zur CDU-CSU-Bundestagsfraktion zum Kollegen Dr. Klaus Wiener.
Ja, vielen Dank. Meine nächste Frage geht an Frau Kummer-Rasingham. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Sehr schön. Und zwar geht es um den Teil des Gesetzes, wo es um die Mineralöldaten geht. Sie haben sich da ja durchaus auch besorgt geäußert. Und ich würde Sie bitten, einfach mal vielleicht zu erläutern, was Sie vorschlagen, dass man sicherstellen kann, dass die Daten tatsächlich nur für die interne Analyse der Behörden genutzt werden und damit eben auch klaren Grenzen für die Weitergabe unterliegen. Sie dürfen ja nicht öffentlich werden. Und vielleicht in dem Zusammenhang dann auch, welche Änderungsoptionen schlagen Sie denn vor, wenn Sie da ein Problem sehen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Wir schlagen konkret 4 Schutzmechanismen oder 4 Instrumente vor an der Stelle. Anfangen mit dem ersten, und zwar strikter Zweckbindung. Das Gesetz sieht jetzt aktuell auch klare Erfassung der Daten und Erhebung der Daten seitens BAFA zum Zwecke der Krisenvorsorge. Und diesen Zweck verstehen wir, den unterstützen wir auch, und dieser Zweck soll auch beibehalten bleiben. Aber alle anderen Zwecke, die man jetzt versuchen, das Gesetz mit aufzunehmen, sollen verworfen werden aus unserer Sicht, weil dafür schon andere Rechtsgrundlagen gibt, beziehungsweise reichen auch allgemeine aggregierte Daten dafür aus und nicht unbedingt unternehmensscharfe Einzelangaben. Das ist das Erste. Das Zweite ist ein begrenzter Empfängerkreis. Die Behörden und die Ämter, die tatsächlich mit der Krisenvorsorge vertraut und betraut sind, sollen einen direkten Zugang zu diesen Daten haben. Das ist aber jetzt schon auch der Fall. Und Weitergabe von Daten auch an fachfremde Stellen ist aus unserer Sicht weder erforderlich noch sinnvoll an der Stelle. Das Dritte ist eigentlich der Grundsatz, den DSGVO in Bezug auf personenbezogene Daten eingeführt hat, Datenminimierung und Anonymisierung da, wo es möglich geht. Das müsste aus unserer Sicht auch für Geschäftsgeheimnisse gelten. Und das wäre auch ein zentrales Schutzinstrument an dieser Stelle. Das heißt, nur so wenig Einzeldaten wie möglich erfassen. Das ist aus unserer Sicht jetzt schon der Fall, aber vor allem nur so wenig wie möglich Einzeldaten weitergeben und da, wo es möglich ist, nur aggregierte bzw. anonymisierte Daten sollen an weitere Behörden weitergegeben werden, zum Beispiel zum Zwecke der Marktanalyse oder zum Zwecke der Klimaberichterstattung reichen vollkommen aggregierte Daten und nicht Einzeldaten der Unternehmen aus. Und das Letzte wäre Wahrung von Geschäftsgeheimnissen. Im Paragraph 5 Absatz 1 des aktuellen Gesetzes ist eigentlich eine Geheimhaltung von gemeldeten Daten verankert. Und was jetzt droht mit der Erweiterung der Ausnahmen in Absatz 2, ist eigentlich eine Aushebelung dieses Regelfalls. Die Einschränkung der Ausnahmen würde schon reichen an der Stelle, um auch hier Schutz zu gewähren. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann kämen wir zum Kollegen Joswig von Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde gerne die Runde nutzen, um Frau Griefan von Cradle to Cradle zu befragen mit Blick auf das Thema öffentliche Vergabe. Da haben Sie in Ihrer Stellungnahme auch beschrieben, was für ein Potenzial es dort gibt. Ich würde Sie bitten, das mal auszuführen. Welcher Bezug zu nehmen jetzt mit Blick auf die aktuelle Gesetzgebung? Es wird zwar bereits das Vergabebeschleunigungsgesetz beschlossen, es steht jetzt noch diese Verordnungsermächtigung an. Wie können Sie sich vorstellen, dass man das Thema kreislauffähige Produkte auch aufnimmt?
Ja, herzlichen Dank auch hier für die Frage. Aus unserer Perspektive ist das ein enormer Hebel und sollte über den Vergabeausschuss auch stark berücksichtigt werden, gerade mit der Frage von der Stärkung der Anreizseite neben dem sozusagen, dass wir uns angucken sollten, wie schaffen wir es, wirklich positive Bevorzugung von zirkulären konzipierten Produkten voranzubringen. Und das bedeutet, sich auch konkret anzugucken, was Lebenszykluskosten oder auch vergleichsbasisch sind, statt nur den reinen Anschaffungspreis sich anzugucken. Gerade wenn wir sozusagen Produkte angucken, die in Deutschland oder Europa gefertigt sind und vielleicht eine besonders hohe Qualität mit sich bringen, sind das oft Produkte, die vielleicht deutlich länger auch genutzt werden können, als wenn wir uns andere Produkte angucken, die auch teilweise günstiger den Markt fluten und einfach nur auf sozusagen einen kurzfristigen günstigeren Vergleich sozusagen sich zu sehen sind im Vergleich zu, wenn ich mir das Produkt deutlich länger nutzen kann. Das heißt, an der Stelle ganz klar zu sagen, wenn die öffentliche Beschaffung das Thema nicht aufnimmt, dann ist das eine Benachteiligung der deutschen und europäischen Firmen zum vermeintlich vergünstigteren Preis, der sozusagen sich am Ende aber doch deutlich teurer darstellt, wenn ein Produkt sozusagen nur 3 Jahre statt 10 Jahre genutzt werden kann, was man gerade zum Beispiel im Energiesektor ja auch sehr stark sehen kann. Wir haben veröffentlichen gerade morgen auch eine Studie zum Thema Cradle to Cradle und Energie. Und ich habe auch dort hier schon eine Executive Summary für alle, die noch gerne möchten, mitgebracht, wo wir sozusagen nochmal darstellen, dass sozusagen gerade an den Stellen die Produkte sozusagen deutlich teurer sind im Vergleich zur der Nutzung und dass wir an so Stellen natürlich auch, wenn wir uns den Critical Raw Materials Act angucken, gerade auf Produktebene stark uns auch einbringen sollten als Deutschland dort sozusagen Produkte, um auch unsere Wirtschaft resilienter darzustellen und auch nicht sozusagen zu benachteiligen im Vergleich zu anderen. Dankeschön.
Vielen Dank. Bevor wir weitermachen, darf ich kurz meine Kolleginnen und Kollegen fragen. Wir hatten jetzt Bündnis 90 Die Grünen, dann käme jetzt die SPD-Bundestagsfraktion, dann CDU-CSU, dann die AfD und dann die Linke und dann wäre die Runde fertig. Wenn wir da aufhören würden, wären wir 5 Minuten früher fertig. Ansonsten wären noch einmal die 2 Koalitionsfraktionen CDU-CSU und SPD dran. Deswegen jetzt an eure Frage, würden wir mit der Runde aufhören? Letzte wäre dann die Linke. Ja? Das wäre dann 16, ja. Ansonsten wären die 2 Koalitionäre nochmal dran. Aber wenn ihr mit der Runde aufhören wollt, dann wären wir halt 5 Minuten früher fertig. Das ist nur die Frage. Ja? Wenn jetzt ein Oppositioneller noch dazwischen gewesen wäre, hätte ich gesagt, machen wir bis zum Schluss, aber wir wollen das Übergewicht ja nicht haben. Also, vielen Dank. Dann würden wir jetzt mit der SPD-Bundestagsfraktion weitermachen, mit dem Kollegen Klebank.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht noch mal an Frau Griefahn. Tatsächlich würde ich Sie bitten, noch mal den Aspekt Resilienz von Lieferketten zu adressieren und das noch mal auszuführen, wie Sie da die Wirkung des Ökodesigns auch in der jetzigen Form einschätzen. Und vielleicht können Sie es ein bisschen verbinden, dass Sie uns noch mal mit ein paar wenigen Sätzen vielleicht den Cradle-to-Cradle-Ansatz, der sich ja noch mal deutlich unterscheidet, hier darstellen.
Ja, vielen Dank. Also vielleicht nur um das zusammenzubringen. Die strategische Resilienzdimension von Ökodesign ist aus unserer Sicht oft ein sehr unterschätzter Aspekt und aber natürlich einer, der jetzt gerade sehr sichtbar wird. Wir haben heute schon über die Straße von Hormuz gesprochen. Wenn wir uns angucken, seltene Erden, bestimmte Metalle bei strategischen Polymeren, aber auch all das sind Bereiche, an denen das besonders relevant ist. Und die Verordnung über kritische Rohstoffe mit dem Critical Raw Materials Act hatte ich auch schon adressiert, ist sozusagen da sozusagen auch sehr wichtig. Wenn wir uns angucken, kreislauffähiges Produktdesign, dann wird sozusagen oft auch einfach über ja, alles, was irgendwie Kreisläufe ist, zusammengeführt. Und aus Cradle-to-Cradle-Sicht geht es halt sozusagen sehr stark darum, dass wir uns angucken müssen, was sind eigentlich die Qualitäten dessen. Deswegen hatte ich das auch noch mal einmal betont mit der Frage, was sind es eigentlich für Produkte, wie können wir sozusagen von vornherein wissen, was wir für Materialien einsetzen. Und das fängt halt am Anfang an und nicht am Ende. Deswegen sitzen wir sozusagen gerade mit Cradle to Cradle am Anfang an und nicht am Ende sozusagen in einer Recyclingwirtschaft, sondern am Anfang zu überlegen, wie müssen wir Produkte designen, wie müssen wir sie so herstellen, dass sie am Ende einen positiven Beitrag sogar mit sich bringen. Also das heißt, klar zu überlegen, wo landen die Materialien auch, sind es Materialien, die in die Biosphäre gehen können und dafür deswegen auch für die Biosphäre gemacht sein müssen, oder sind es Materialien, die in der Technosphäre zirkulieren, also von vornherein anders gestaltet sind, so dass wir sie nur nutzen und nicht verbrauchen. Und dass das sozusagen relevant ist für unsere wirtschaftliche Resilienz, zeigen schon enorm viele Unternehmen auch. Wir haben in unserer Stellungnahme auch mehrere Unternehmen, auch deutsche Unternehmen genannt, die aufzeigen, dass sich das auch jetzt schon wirtschaftlich lohnt, Produkte nach Cradle to Cradle zu designen, so herzustellen, dass ich weiß, wie ich sie am Ende auseinander bekomme und wie ich sie auch die Materialien zurückbekomme. Und dazu gehört das passende Geschäftsmodell, was auch mit dazu passen muss. Also sich gerade auch zu überlegen, wie bekomme ich die Materialien denn tatsächlich auch zurück, damit ich sie dann auch im Kreislauf halten kann. Dankeschön.
Vielen Dank. Dann kämen wir wieder zur CDU-CSU-Bundestagsfraktion zum Kollegen Dr. Wiener.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte noch mal eine Nachfrage an Frau Kummer-Rasingham. Sie hatten gerade vier Kriterien genannt, die erfüllt sein müssen aus Ihrer Sicht. Unter anderem haben Sie auch die Datenminimierung und die Anonymisierung genannt. Wir hätten dann mit hochaggregierten Daten zu tun. Können Sie da noch mal darlegen, warum das dann trotzdem reicht, um Analyseziele der Aufsichtsbehörden zu erfüllen? Ich weiß, das ist ein bisschen technisch, würde mich aber trotzdem mal interessieren. Wenn es geht, wäre es wunderbar. Und eine kleine Nachfrage noch mal. Deutschland ist ja nach wie vor ein Standort. Mit 11 Raffinerien sind wir in einer wirklich glücklichen Situation. Und man sieht, wie gerade die globale Versorgungslage ist. Sehen Sie auf Basis dieses Gesetzes irgendwelche Probleme für den Standort Deutschland als Raffineriestandort? Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich würde auch erstmal mit dem Regelfall nochmal anfangen. In dem Absatz 1 ist Regelfall eigentlich, die Daten sollen geschützt werden und geheim gehalten werden. Das ist Regelfall. Jetzt haben wir mit dem Absatz 2 und der erweiterten Möglichkeit der Weitergabe an andere Behörden, ich sage ganz ehrlich und ganz offen, bei uns ist insbesondere sind zwei Behörden, die wir für problematisch halten. Die eine ist Expertenrat für Klimafragen, wo tatsächlich schon im Gesetz verankert ist, dass aggregierte Daten für den gesamten Sektor relevant sind. Warum man jetzt an dem Fall konkret Einzelangaben der Unternehmen braucht, erschließt sich mir nicht. Und das Zweite ist eigentlich das Bundeskartellamt und die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe. Auch für die Fälle sind eigentlich die Ermächtigungsgrundlagen für beides, für Bundeskartellamt wie auch die Markttransparenzstelle, die beim Kartellamt angesiedelt ist, ganz klar in GWB verankert. Und das Bundeskartellamt verfügt daher schon heute über ausreichende Befugnisse, die Daten bei den betroffenen Unternehmen zu holen. Und dass die Daten eben bei den Unternehmen eingeholt werden sollen, hat auch einen Nebeneffekt, dass das Unternehmen, was Gegenstand einer Untersuchung ist, darüber in Kenntnis gesetzt wird, dass eine Sektoruntersuchung oder Marktuntersuchung stattfindet. Und es Gegenstand einer solchen ist. Wenn man jetzt und dazu nochmal die Daten, die nach dem Mineraldatengesetz erhoben werden, werden in der Regel auch nicht ausreichen, um diese Marktbeobachtung durchzuführen oder eine Sektoruntersuchung durchzuführen, beziehungsweise wird zumindest mal das Risiko einer falschen Interpretation deutlich erhöht. Und jetzt zuletzt, vor wenigen Wochen, wurden mit dem Kraftstoffmaßnahmenpaket auch noch mal weitere Befugnisse in das Bundeskartellamt eingeführt und eine Art Strafandrohung für Unternehmen ohne nachgewiesenes Fehlverhalten. Und gerade diese Generalisierung zerstört eigentlich Vertrauen und stellt alle Anbieter unter eine Art Generalverdacht. Und mit der aktuellen Novelle des Mineralölgesetzes, wo dann das Bundeskartellamt noch befähigt werden sollte, diese Daten nicht von den betroffenen Unternehmen, sondern von einer anderen Behörde zu holen. Das zerstört eigentlich dieses Vertrauen noch erst recht. Und was Sie angesprochen haben, konterkariert das jetzt gerade die Ziele der Bundesregierung aus unserer Sicht absolut. Die Bundesregierung hat gerade angekündigt, die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts, Raffineriestandorts und des Chemieparksstandorts in Deutschland zu stärken. Dafür ist eigentlich Vertrauen in den Staat erforderlich. Und mit diesen Maßnahmen wird dieses Vertrauen nicht unbedingt unterstützt. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir zur AfD-Fraktion, zum Kollegen Kotré.
Vielen Dank. Und meine Frage geht ebenfalls an Frau Kumar-Rasingham. Die großen Betreiber von Tankstellen, die sollen jetzt also einen Aushang machen und dann sollen dort Energiekostenvergleiche aufgeführt werden. Und das soll jetzt also so ein, ja, ein Allheilmittel sein, dass man sich da auch über die verschiedenen Antriebsarten wohl informieren kann. Gibt es noch solche ähnlichen Stellen, mit denen Sie konfrontiert sind, also die aus meiner Sicht oder weiß ich nicht, aus Ihrer Sicht, ob die sinnvoll sind oder eben nur bürokratischer Aufwand? Und dann grundsätzlich gesprochen, sehen Sie insgesamt mit diesem ganzen Gesetz hier eine Kostensteigerung auch, die dann nicht gerade verbraucherfreundlich ist?
Vielen Dank. Vielen Dank. Zu Ihrer ersten Frage. Ich meine, das bezieht sich auf den Artikel 2 des Gesetzes und führt eigentlich zu mehr Transparenz für die Verbraucher. An dieser Stelle war für uns als Verband wichtig, dass diese Transparenz nicht unbedingt zu einer erhöhten Bürokratie für die betroffenen Unternehmen führt und dass vor allem der Anwendungskreis des, oder der Anwendungsbereich des Gesetzes nicht über das hinausgeht, was jetzt schon der Fall ist. Und das ist mit der aktuellen, mit dem aktuellen Entwurf aus meiner Sicht auch sichergestellt. Insoweit diesen, auf, diesen zusätzlichen Aufwand sehen wir an der Stelle nicht. Was die Kostensteigerung für Verbraucher betrifft in Bezug auf Mineraldatengesetz, das ist eigentlich mein Gegenstand meines Teils der Anhörung, sehen wir diese Kosten nicht unbedingt, allerdings für die betroffenen Unternehmen durchaus schon. Und vor allem das Risiko, dass deren Daten weitergegeben werden und weiter genutzt werden und dabei der erforderliche Schutz nicht sichergestellt wird. Das ist vielleicht nicht unbedingt sofort Kostenfaktor, aber es ist ein Faktor, der zu bestimmten Vertrauen bzw. Bruch dieses Vertrauens führt.
Dann vielleicht noch die Nachfrage. Es stand ja direkt auch als Frage im Raum. Sind Standorte von Raffinerien hier in Deutschland gefährdet oder ist das eher so eine schleichende Gefährdung? Wie sehen Sie das?
Vielleicht antworte ich so. Im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern oder allen anderen europäischen Ländern sind die Raffinerien in Deutschland eigentlich, es wird deutlich weniger investiert oder wurde in den letzten Jahren deutlich weniger investiert im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Insoweit ist vielleicht Nachholbedarf durchaus da. Und für diese Investitionen, in, gerade in margenschwankende Märkte, ist bestimmtes Vertrauen in den Staat erforderlich. Und für dieses Vertrauen brauchen wir auch bestimmte Rahmenbedingungen, bei denen jetzt mit den aktuellen Gesetzesänderungen die drohen, tatsächlich eher zerstört und nicht aufgebaut zu werden. Danke.
Vielen Dank. Dann kehren wir jetzt noch zum Abschluss zur Fraktion Die Linke, zum Kollegen Sissan.
Dankeschön, Herr Vorsitzender. Meine letzte Frage geht an Frau Kriefahn. Sie hatten schon über die 880 Milliarden zusätzliches Wertschöpfungspotenzial gesprochen und auch über die wachsende Unabhängigkeit. Können Sie denn aus Ihren Erfahrungen oder Studien besonders leicht zu hebende Gewinne oder Bereiche definieren, in denen man sehr schnell Fortschritte jetzt machen könnte, über das, was dieses Gesetz geben würde? Und welche Maßnahmen und gesetzlichen Regelungen würden Sie dafür sinnvoll halten?
Ja, herzlichen Dank auch für die Frage. Ich glaube, wir haben an mehreren Punkten, dass wir uns sozusagen sehr stark einbringen müssten, auf EU-Ebene und dass das genau das sein müsste, was die Bundesregierung sozusagen stärker mitverfolgt. Ich bin auch an vielen Stellen auf EU-Ebene mit unterwegs und bringe sozusagen dort die Themen auch mit ein. Und es wird sozusagen immer wieder deutlich, dass wir da sozusagen vielleicht auch als Deutschland generell und nicht nur von Seiten der NGOs uns sozusagen stärker mit einbringen könnten. Das ist auch deswegen relevant, weil wenn ich sehe, welche Unternehmen Cradle to Cradle umsetzen, dann ist die Liste derer, die das machen, sehr stark auch gespickt mit deutschen Unternehmen und zeigt auf, dass sozusagen gerade in Deutschland auch ein sehr hohes Potenzial dafür da ist und umso wichtiger eigentlich auch sozusagen aus Interesse für diese deutschen Unternehmen, sich dort auch auf EU-Ebene mit einzubringen. Es gibt auch noch aus unserer Perspektive sozusagen die Ebene zu gucken, wie müssen wir eigentlich vielleicht noch weitergehen als über ein Recht auf Reparatur, über ein Recht auf Intaktheit ins Gespräch zu kommen. Denn eigentlich geht es gerade nicht darum, dass ich etwas reparieren kann. Also das ist ja schön, dass Menschen das sozusagen machen. Und das geht auch sozusagen auf der einen Seite. Das möchte ich gar nicht schmälern. Aber sozusagen an sich sollen doch Produkte so sein, dass sie intakt sind und sozusagen dann auch in Zukunft sozusagen stärker klar ist, dass ich ein Produkt kaufe und das erstmal funktioniert und ich es gar nicht erst reparieren muss. Also an der Stelle gibt es, glaube ich, noch einiges, an dem wir arbeiten können. Und sozusagen direkte Potenziale, ich hatte kurz schon erwähnt, die Ebene im Bereich Energie wäre sozusagen sicherlich stark aufzugreifen. Es gibt die Unternehmen, die die kreislauffähige Energieanlagesysteme schon herstellen. Es gibt sozusagen genau dort neben den 880 Milliarden Euro, die wir als Potenzial für sozusagen die Kreislaufwirtschaft insgesamt in Deutschland sehen, wir den Energiesektor mit 38 Milliarden Einsparpotenzial und gerade da enormes Potenzial auch, sich zukünftig mit einzubringen.
Vielen herzlichen Dank. Ich darf jetzt noch der Bundesregierung, der Parlamentarstaatssekretär Gitta Könnemann, das Wort geben.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich wollte nur reagieren auf Ihren Hinweis, liebe Frau Grifahn, dass Sie sagen, natürlich brauchen wir ein Recht auf Intaktheit, aber das haben wir bereits, und zwar durch das Gewährleistungsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches, in dem ja festgeschrieben ist, übrigens seit dem 01.01.1900, dass die gesetzliche Gewährleistung, und das ist ja die Mängelhaftung, die den Verkäufer verpflichtet, dem Käufer eine Ware frei von Sach- und Rechtsmängeln zu übergeben. Und das gilt standardmäßig ab 24 Monate ab Kauf. Also dieses Recht besteht im deutschen Recht.
Vielen Dank für die Ergänzung. Dann sind wir am Ende unsere Befragung und auch am Ende unserer Sitzung. Ich darf mich recht herzlich bei den Fachleuten und den Sachverständigen natürlich bedanken, die hier im Raum sind, aber auch die online zugeschaltet waren, bei unseren Kollegen hier. Und ich schließe die Sitzung. Herzlichen Dank und einen guten Nachhauseweg. Dankeschön.